Ja, ich habe jetzt tatsächlich konkret gar nichts vorbereitet, aber ich glaube, dass
Ja.
sich das ergeben wird. Also,
Ja, 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 ja.
es ist ja das Schöne, das Datum ist ja auch, muss man jetzt nicht unbedingt genau sagen, aber wir sind ja genau in der Hälfte des Jahres. Deshalb kannst du es auch einfach als genauen Halbjahresrückblick aufbauen. Ist ja kein Thema.
Ja, ich habe mir tatsächlich auch schon gedacht, dass vielleicht in der nächsten Folge ein ganz gutes Thema wäre, mit einem Jahresrückblick an Filmen und so einzusteigen dann.
Zum Beispiel, ja,
Weil
das
dann ist
ginge
ja.
genauso gut, ja. Also
Ja,
deswegen,
und.
da gibt es genug Überschneidung oder was heißt Überschneidung, aber genug
Genau,
Anlass
und.
nochmal.
Ich glaube, wir sind eigentlich schon mittendrin. Ich glaube, der Podcast hat gerade schon
Ich
angefangen, irgendwie,
glaube
ehrlich gesagt. Und deswegen begrüße ich eigentlich einfach mal gerade ein paar Leute. Weil es gab ja auf die erste Folge schon so ein kleines Feedback, so ein kleines Echo ging schon durch Twitter, das hast du jetzt nicht so mitbekommen wahrscheinlich,
Nee.
und natürlich auch durch iTunes und SoundCloud und noch eine krasse Ankündigung, wir sind auch auf, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Podtail ist jetzt nicht so eine bekannte Seite, aber das Positive daran ist, dass man die auch irgendwie direkt über den Browser abrufen kann. Und da dachte ich so, okay, wir sind jetzt bei SoundCloud, das kann irgendwie jeder Android-User und so per App nutzen. Wir
Genau.
sind auf iTunes, da mal die Apple-Nutzer und jetzt noch die zu faul sind für alles, die können das dann auch noch über Podtail oder
Oder
irgend
die
so ein Kram machen.
Nicht-Smartphone-Besitzer, klar, genau. Also super. Ich habe es ja auch
Genau.
über die Podcast-App, die ich benutze, Podcast Antenna oder Antenna Podcast, weiß ich gerade gar nicht mehr. Wie, Antenna Podcast, so rum.
Und du hast auch Android, ne?
Ist Android, genau. Und da konnte ich Werbung, Werbung. Da konnte ich das dann über diese App auch direkt finden. Es war also super. Und es war ein ganz witziges Gefühl, dann anstelle von fremden Podcasts sozusagen den eigenen zu finden. Ja.
Das war wirklich strange, ne? Also es war schon wieder, ich muss sagen, es war so ein kurzes Highlight-Gefühl für mich, definitiv nochmal sowas nach so einem YouTube-Kanal und sich dann
Ja,
auf
glaube
YouTube
ich.
zu finden und so, dann nochmal so bei was ganz anderem, voll krass irgendwie.
Ja. Oh.
Gut, ja, die ganzen Links dazu, die poste ich dann einfach auch wieder irgendwie auf Twitter und generell, hallo Leute, ihr könnt auf Twitter vorbeigucken, unser Handle ist gewitzt-podcast. Und da, ja, updaten wir so ein bisschen. Da posten wir auch, ich hab gestern sogar noch gepostet, so, ja, er soll noch eine Folge am Wochenende oder diese Woche noch kommen. Und es gab schon einen krassen Like dafür von Aaron, der auch hier
Aaron
Film-YouTube-mäßig am Start ist.
Lichte.
Also, ja,
Ah,
genau, danke
super.
an der Stelle. Dann
Dann
hast du nicht seine, du hast doch ihm eine Frage, nee, warst du das? Wem hat,
hab ich seine.
warst du das, wo die Frage gestellt hat, ihm in dem Video?
Nee,
Ich weiß es
ich
nicht
hab
mehr.
Alex Lazarov die Frage gestellt.
Ach, stimmt, genau, richtig. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Okay,
Ja.
ich wollte die erste Folge noch so ein bisschen nutzen, ehrlich gesagt, um überhaupt mal einen Einstieg zu finden
Absolut,
und
ja,
überhaupt mal
klar.
so ein bisschen. Ich denke, das ist ein ganz gutes. Da sind wir jetzt fast schon wieder zu viel beim Film eigentlich, ne? Wenn ich jetzt sage Fish Out of Water,
Nee,
weil
ist
eigentlich so viel
schon.
Film wollten wir ja gar nicht. Das passt schon auch,
Ja,
ne?
doch. Es gehört ja
Und
dazu.
einfach mal noch so ein bisschen, keine Ahnung, ich würde sagen, so für den Anfang der Folge auf jeden Fall, was wir für jede Folge brauchen, ist so ein kleiner Themenvorausblick oder irgend sowas, dass wir
Okay.
ganz kurz nur erwähnen, worum geht's heute, damit die Leute natürlich auch gehuckt sind.
Klar.
Deswegen würde ich einfach mal jetzt sagen, Benny, was hast du heute so ganz grob vorbereitet? Worüber werden wir heute noch im Laufe der Episode reden?
Ich denke, wir werden heute im Lauf der Episode auf jeden Fall, übrigens auch natürlich liebe Grüße von meiner Seite an der Stelle, auf jeden Fall über den wundervollen Herrn Fußball sprechen, der doch ja jetzt hier breit sich in unserem Land wahrscheinlich jetzt nicht mehr breit gemacht hat, so rum muss man es ja sagen. Ansonsten werden wahrscheinlich wieder so ein, zwei kleine Themen eingestreut werden über den Verlauf. Und ja, ansonsten bin ich ehrlich gesagt eher gespannt darauf, was du hast, weil ich relativ wenig vorbereitet habe für den Anfang.
Ja, ich habe auch noch was wirklich krass vorbereitet. Und zwar habe ich vorbereitet, dass ich mein, ich glaube, so ein bisschen meinen ersten YouTube-Beef hatte.
Oh!
Und ich mir, glaube ich, bei einem relativ bekannten und großen YouTuber ein bisschen verscherzt habe.
Okay.
Aber ich weiß es auch noch nicht genau. Das gilt es natürlich dann heute in der Folge aufzudröseln. Und da kommen wir, glaube ich, auch erst später dazu.
Okay.
Weil es ist jetzt natürlich der Mega-Hook, muss man natürlich
Das
sagen.
ist
Also
natürlich
selbst
schon.
du bist jetzt me
Ja,
mega
ich bin
gespannt.
auch gespannt, das stimmt. Ja, jetzt weiß ich auch, warum du mir das die ganze Zeit verschwiegen hast. Das kann man ja. man ja auch mal an der Stelle erwähnen.
Ich habe die ganze Zeit schon zu dir gesagt, ich hätte so gutes Thema.
Da ist was im Argen,
wo man genau. So ein bisschen drüber reden kann. Und wir müssen jetzt schon die erste Folge aufnehmen. 2 Wochen ist es dann irgendwie doch schon wieder verjährt und so. Obwohl es jetzt auch ganz gut ist, dass es ein paar Tage vergangen ist, dass ich ein bisschen mehr zurücktreten
kann. Die richtige Distanz, Sache. Ganz genau.
Ja, klar. Und dazu habe ich so quasi als Thema noch so ein bisschen halt dieses Ganze. Ja, aber was machen wir hier eigentlich so? Und wie baut sich das? Ich finde, das war jetzt, also es mit den Teasern, das hat jetzt schon gut funktioniert. Die Leute sind schon völlig on fire, ich merke
es. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber ja.
Du hast ja, also sorry, du mit deinem Filmosophieren da die intellektuellen Sachen machen und dann hier mit den Mainstream-Medien jetzt gehen und sagen, ja, ich weiß nicht, ob das beim Podcasten so funktioniert, ist ja auch, ey, Doppelmoral at its best.
Was soll ich sagen? Ich wollte auf jeden Fall noch sagen, dass wir zwar rücksichtslos gewitzt heißen, aber jetzt hier niemand von uns einen Comedy-Podcast erwarten soll, wenn dann überhaupt so Klassenclown 6. Klasse. Glaube ich. So, ich glaube, das wird das Niveau an Witzen. Also ich halte mir selbst den Bauch sehr wenig wahrscheinlich während des Podcasts und die Zuschauer, Zuhörer, das war ja jetzt richtig auch die ganzen Leute benennen. Ist ja nicht mehr Zuschauer nur, genau.
Ist auch eine Umstellung. Und ich würde auch sagen, wir machen auf jeden Fall ein großes Geheimnis drum, das nie aufgelöst wird, woher der Podcast-Name kommt.
Absolut.
Wie ich gepusht habe.
Ja, ja.
In welche Richtung dieser Name.
Nee, ich bin ja auch damit vollkommen konform gegangen. Also es war ja auch nicht so, dass das jetzt, dass du mir das jetzt aufgezwungen hast und ich habe das einfach nur abgenickt, sondern es hat sich einfach so ideal ergeben, dieser Name, gegenseitig fand ich. Also beidseitig war es ein Verständnis und also man kann es sich schöner nicht wünschen. Hat so richtig Klick gemacht. Es war so ein richtig geiles Gefühl, wenn man weiß, so ja, damit kann ich mich wirklich voll und ganz identifizieren.
Ja. Ja, und ich will noch vielleicht, um den Leuten einen kleinen Hint zu geben, obwohl das wahrscheinlich wirklich kein Hint ist. Ich habe lange dafür geroutet, dass der Podcast-Name Im Schatten der Scherze ist.
Und da war ich dagegen.
Konzeptionell auf derselben Ebene quasi liegt wie rücksichtslos gewitzt.
Ja.
Und es ist tatsächlich sogar von der Thematik der einzelnen Wörter fast schon irgendwie dasselbe ist,
ja. Muss man sagen. Warum es dann letztlich rücksichtslos gewitzt wurde, ist natürlich, weil dieser Name sich unglaublich dafür anbietet, ganz viele Sonderfolgen zu machen, zum Beispiel rücksichtslos geschwitzt, rücksichtslos
der Sommerpodcast
und so weiter. Ihr könnt es euch vorstellen, also wir haben da ein ganzes Repertoire, ein ganzes Arsenal, möchte ich fast sagen, an geilen Sonderfolgen. Seid gespannt. Die kann man jetzt ja hier nicht auch noch alle schon abfeuern, ne? Sonst ist ja die Überraschung weg. Genau.
Ich dachte auch noch, das hatte ich auch schon mal so halb gepitcht, und da auch noch weiter, es ist stark, dass wir den Podcast on the fly quasi da noch konzeptionieren. Ist das ein Wort? Ja, glaub schon. Genau.
Konzipieren ist das richtige Wort, glaube ich.
Konzipieren, stimmt, dankeschön. Ja, immerhin, in den Monatsrückblicken habe ich nie jemand, der mir da sagt, wie die Wörter heißen. Da stammel ich dann immer rum. auf jeden Fall dachte ich, wir haben ja jetzt quasi ein Logo und das ist ja überall auch auf iTunes und so, ne? Und ich bin auch sehr zufrieden und du warst ja auch mit der Farbwahl sehr zufrieden.
Grün ist die Farbe der Hoffnung.
Ja, obwohl es ja fast schon eher so ein bisschen Aquamarin ist, dieser Hintergrund.
Ja.
Und auch diese Farbgebung und so und ja, ich sag mal, die Grundinspiration dieses Logos oder so, es ist fast nicht mehr zu erkennen, es ist sehr abstrahiert, kommt ja auch irgendwoher, das weißt du ja, ne?
Das habe ich ja auch gesagt. Ich war übrigens, kann man an der Stelle auch erwähnen, ich war für die Serifenschrift und nicht für die comicartige Schrift, aber das werden die Zuhörer niemals erfahren.
Genau. Und die Inspiration beinhaltet ja noch ein anderes Designelement, nämlich eine Katze. Und ich muss ehrlich sagen, ich route schwer dafür, dass wir auf jeden Fall noch ein Maskottchen brauchen. Und zwar irgendwie so eine Katze. Ich bin ein Riesenfan von
Katzen.
Von so Comicfiguren wie Snoopy oder Rantanplan von Lucky Luke. Und ich finde so, in diese Richtung bräuchten wir wirklich so eine Katze.
Ich wollte gerade fast sagen, ich bin Fan von solchen Comicfiguren wie Snoop Dogg, bis mir aufgefallen ist, das ist ja ein echter Mensch. Das ist, oh Mann.
Ja. Und ich hab ja auch jemanden an der Hand, die uns das wahrscheinlich machen wird. Mhm. Ich würde tatsächlich sagen, also ich bin wirklich hart dafür, dass wir für das Logo noch so eine kleine Katze einfach am Start haben.
Warum denn nicht? Ich bin eigentlich auch für ein kleines Maskottchen. Was soll's?
Super, dann hätten wir das auch abgehakt. Ich habe hier Das waren tatsächlich alles vorbereitete Themen. Ich wollte es nur mal ganz kurz sagen.
Ja, perfekt, das war Top 1 bis, wie viel waren es jetzt? Top 7 oder so?
Ja, nee, das war alles noch. Also ich hatte das jetzt alles unter Podcast, während des Podcasts thematisch aufbauen, laufen. Also es war alles ein Podcast quasi. Wunderbar. Und oh, was ich auch noch da stehen habe, was ich auch noch sehr interessant, ein interessanter Gedanke fand, können wir, weil, also die Geschichte dahinter, das können wir jetzt auch live on the fly, das sind ja schon die berühmtesten Worte dieses Podcasts, on the fly und dafür route ich.
Klar.
Können wir, hallo Julian, können wir dich
hallo.
Direkt abwürgen oder nicht, weil Julian direkt so gesagt hat, ja, nee, mit dir Podcast machen, Marius, weil ich ja, also die Backstory ist ja, dass ich genau das dir gesagt habe, so, Alter, ich hatte Julian ewig lang überredet, einen Podcast zu machen, er immer so, ich hab da nichts zu erzählen, bla bla bla, ja, also für all die, das nicht wissen, Julian ist ein Kumpel von mir, der auch öfter mal auf dem YouTube-Kanal dabei ist und so und irgendwie immer auf alles Bock hat so ein bisschen, aber letztlich dann nie irgendwie mitmacht oder so. Und das Erste, was der gesagt hat, als ich ihm gesagt habe, so, ey, erste Folge vom Podcast kommt, er so, yo, wenn ich da bin, mache ich mit. Und ich so, Und deswegen die Frage, haben wir sowas wie Gäste? Machen wir sowas mal?
Ich bin absolut nicht abgeneigt. Warum denn nicht? Klar, wenn jemand Lust hat und auch was dazu sagen kann, zu dem, was wir in Anführungszeichen vorbereitet haben, dann kann auch gerne eine dritte oder vierte Stimme, wahrscheinlich eher eine dritte, sonst wird es, glaube ich, zu bunt, allein ja, mit den ganzen, mit den Tonspuren sozusagen. Aber ansonsten bin ich wirklich nicht dagegen. Klar, und auch gerne Julian, also von meiner Seite auch. Oh,
das muss auch, aber Julian muss doch nicht sein,
Mann. Ja, okay, das gerne jemand anderes. Also wenn sich jemand findet, dann seid herzlich willkommen.
Also ich habe da ja auch schon von YouTube-Seitens her ein paar Leute auf jeden Fall am Start. Ich bin demnächst sogar, ich weiß gar nicht, wenn der Podcast, ach, der kommt ja relativ schnell, der hier, deswegen kann ich wahrscheinlich sagen, dass ich demnächst, ich will noch nicht sagen wie und wo, da will ich einfach so meinen Twitter wahrscheinlich bewerben und vielleicht poste ich es dann auch über unseren Twitter-Account, so als von Podcast zu Podcast-Kollegen. Bin ich demnächst bei Kollegen, die so ein Herr der Ringe Special Podcast machen, wo ich auch dachte, so, eigentlich fühle ich mich unqualifiziert, dass die mich jetzt gerade nach einem Herr der Ringe Podcast irgendwie fragen. Ja. Auf jeden Fall ist das Unlimited Ammo,
okay.
Heißt, glaube ich, dieses so eine Vereinigung von YouTubern. Mhm. Und jetzt habe ich ja doch gesagt, von wem
es ist. Es sagt mir trotzdem nichts. Also ich bin immer noch, für mich ist es immer noch nur ein Teaser und noch kein genaues Konzept.
Aber jetzt führe ich es auch komplett zu Ende, weil das ist, unter anderem ist da Martin dabei von Au Bananen.
Ah,
und der war auch in dem Video, wo alle dabei waren. Richtig, und daher kam jetzt diese Connection zustande. Mhm. Genau. Wo ihr natürlich gerne vorbeigucken könnt an dieser Stelle. Und ich würde sagen, Benny, wir haben ja schon jetzt angesprochen, worum es so geht. Deswegen mach du jetzt einfach mal, komm, leit doch jetzt einfach mal Fußball irgendwie ein, oder? Oder ist noch irgendwas? Ich weiß nicht.
Ich muss kurz kurz einhaken, weil hier sich etwas abspielt in meinem Raum, was ich kurz noch bewältigen muss. 2 Sekunden.
Ach, das ist jetzt real. Ich dachte, das ist irgendwie jetzt ein Gag gerade. Ja, bin ich jetzt mal gespannt. Schon nach nicht mal 12 bis 13 Minuten Podcast
so.
Die erste Unterbrechung.
Da, hey, hi. Ja, es war, hatte ich keinen Toilettengang, sondern andere Dinge. Also, fangen wir direkt natürlich mit dem ersten Thema. Ich musste eigentlich quasi erstmal raus auf den Balkon, habe da einmal kurz meine Wut ausgebrüllt und bin jetzt wieder live zurück. Spaß beiseite. Deutschland ist ja zum ersten Mal legendär quasi und auch phänomenal schlecht aus einer Weltmeisterschaft rausgeflogen. Das gab es so vorher noch nie. Bisher hat Deutschland immer in jeder Weltmeisterschaft die Gruppenphase überstanden und quasi Jogi Löw hat es erstens als Trainer geschafft, die Weltmeisterschaft zu nehmen, aber eben genauso hat er es leider geschafft, als erster Trainer einer deutschen Nationalmannschaft direkt in der Gruppenphase rauszufliegen. Und das ist natürlich jetzt ein breites Thema, über das man viel und auf vielen Ebenen streiten kann, beziehungsweise besprechen kann. Es wird ja auch im Moment mehr als breit getreten. Ich habe gestern die FAZ-App durchgelesen, die FAZ am Tag heißt es, glaube ich, dann. Und da waren die ersten 5 bis 6 Nachrichten nur hier, König Fußball, nur Nachrichten über das Deutschlandspiel und was denn alles passiert ist und wie schlimm es doch wäre und all diese Probleme. Und das ist natürlich jetzt, wie gesagt, auch ein Thema, was uns beide beschäftigt, weil wir beide die Weltmeisterschaft, also jetzt, man kann schon sagen, sehr aktiv verfolgt haben. Sofern es ging, habe ich versucht, viele Spiele auch zu gucken, weil ich bin großer Sportfan allgemein, mag halt auch solche großen Turniere, das ist immer was Schönes, weil ich mag diese ganze Stimmung, die damit zusammenhängt und so, und die Top-Spieler, die dann da alle versammelt werden auf so einem quasi engen Raum und so einem kleinen kompakten Zeitraum, wo so viel stattfindet. Und jetzt ist eben tatsächlich Deutschland raus. Und das ist natürlich die Frage für viele, die sich jetzt stellt, gucken wir jetzt überhaupt noch die WM weiter oder so? Und ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ich glaube, du bist da auch meiner Meinung, ich gucke natürlich auf jeden Fall weiter, weil es für mich interessant war, auch unabhängig davon, ob wir jetzt Weltmeister werden oder nicht. Und ja, aber nichtsdestotrotz sind wir halt ausgeschieden. Wie stehst du dazu?
Für viele ist ja auch irgendwie, ich glaube, das ist ja vor allem der erste Unterschied. Für viele ist ja WM einfach, oh, wir gehen im Idealfall 7-mal auf die Fanmeile und besaufen uns. Und für mich oder auch uns ist die WM halt, oh mein Gott, jeden fucking Tag von 14 bis 22 Uhr auf dem Sofa liegen und Fußball
gucken. Jetzt vielleicht nicht,
also so ist
nicht
es, so krass. So ist es zumindest jetzt auch nicht jeden Tag, aber schon verblüffend oft bei mir, vor allem auch, weil ich mich sehr gut erinnern kann, dass ich am Tag der WM-Eröffnung mit Lisa, unserer guten Freundin Lisa, Grüße, in der Stadt war und ihr noch so gesagt hat, so laut halt so, ja, ich habe mich ja ein bisschen vom Fußball abgewendet, so Vereinsfußball habe ich ein bisschen zurückgezogen und gucke nicht mehr so viel. Und WM ist jetzt wahrscheinlich auch so. Ich werde relativ schnell merken, dass ich mich nicht mehr so interessiert. Cut to Marius heute, am Freitag, den 29., der nicht weiß, was er mit seinem Leben macht,
weil heute kein WM-Spiel ist.
Ja, klar.
Kann ich schon.
Und dementsprechend ist es für mich aber tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht so tragisch, dass jetzt Deutschland raus ist, weil ich auch tatsächlich schon irgendwie so, als dann dieses Brasilien-Spiel war, ich tatsächlich mich dabei so ein bisschen erwischt habe, zu denken, oh mein Gott, Brasilien muss ja jetzt so und so die Tore schießen, damit wir nicht unbedingt gegen Brasilien spielen. Ja, und dann so gedacht habe, so, ach fuck it, ist mir doch völlig egal, Deutschland ist ja raus. Und das ist ja nochmal eine andere Ebene, wenn wir jetzt über Landsangehörigkeit und natürlich auch dieses sehr sensible Thema Patriotismus irgendwie fast schon sprechen.
Klar, also was ich noch dazu sagen muss, ist, das Interessante halt in meinem Gedächtnis quasi, ist, dass so noch nie gab, dass Deutschland als Mannschaft so früh aus einem großen Turnier ausgeschieden ist, seit ich mich erinnern kann. Also die ganzen WMs und EMs, die ich aktiv verfolgt habe, waren wir doch meistens immer bis mindestens Finale, wenn nicht Spiel um Platz 3 oder solche Geschichten, Halbfinale. Also sind immer sehr weit gekommen und das ist natürlich wahrscheinlich jetzt, dass ich jetzt schon so alt bin, ganz gut, weil mich das als Kind natürlich, da habe ich die Turniere hauptsächlich deshalb geguckt, weil ich Deutschland unterstützen wollte, weil ich meine Jungs, den Podolski damals noch und so und wie sie alle hießen, Philipp Lahm ja noch dabei früher, weil ich die eben gerne spielen gesehen habe und jetzt inzwischen ich halt mehr das Ganze auf so eine, weiß nicht, sportlichere Art, allgemein sportlichere Art gucke und dann finde ich es dann nicht mehr ganz so tragisch, wie du ja schon quasi erwähnt hast. Und nichtsdestotrotz ist es eben so, dass wir so total verwöhnt sind in den letzten Jahren. Also ich höre natürlich immer nur aus Retrospektive, ich kann mich da nicht dran erinnern, aber dass Deutschland ja in den 90er Jahren in so einem absoluten Loch war, was Fußball anging, trotz der gewonnenen Weltmeisterschaft. Und wie gesagt, seit meiner Erinnerung sind wir eigentlich immer unter den Top, ich sag jetzt mal 4, 5 Teams der Welt gewesen und haben auch echt immer um die Spitze mitgespielt. Und deswegen ist das natürlich jetzt so eine, vielleicht auch Zeit des Umbruchs, was den deutschen Fußball angeht. Jetzt habe ich quasi gar nicht auf deine Frage geantwortet, aber vielleicht möchtest du auf...
Habe ich überhaupt eine Frage gestellt? Keine Ahnung.
Nee, ich glaube, du wolltest auf das Thema Patriotismus oder zumindest hast...
Oh, ja, auch nicht zwingend so eigentlich. Also was ich jetzt gerade noch im Kopf hatte, ich habe auf Twitter meiner WM... Laune und meiner WM-Stimmung, vor allem um die deutschen Spieler herum, für mich selbst auch verblüffend groß mir Luft gemacht, obwohl ich eigentlich gar nicht wirklich wütend war, aber ich wollte auch irgendwie nicht zynisch sein oder so. Mhm. Aber was ich irgendwie, ich glaube, nach der ersten Hälfte gegen Schweden, glaube ich, gepostet hat, war irgendwie so, ja, Leute, ich bin demütig, ich bin mit der WM 98, EM 2000 und EM 2004 groß geworden, so. Mhm. Ich weiß, was es heißt. Ja, ich kann mich in Demut quasi wälzen, was das angeht, so. Und ja, das ist, also es ist, ach, ich finde es auf vielen Ebenen schwierig. Und natürlich, deutsche Nationalmannschaft ist ein Kulturgut sozusagen irgendwie.
Kann man schon
und das macht es auf der einen Seite cool und auf der anderen Seite irgendwie schwierig, weil Ich bin froh, also ich weiß nicht, ob es jetzt damit zusammenhängt, aber ich persönlich bin froh, dass Deutschland 2014 Weltmeister wurde. Klar. Nicht nur, weil sie 2014 Weltmeister wurden, sondern würden sie dieses Jahr Weltmeister werden, wäre es mir, glaube ich, relativ egal, muss ich sagen. Weil so dieses Ganze, also ich glaube, ich habe mich persönlich insofern weiterentwickelt, als dass ich dieses ganze, ja, eben Patriotismus-Ding mir so ein bisschen abtrainiert habe, als dass ich einfach so ultra-rational mittlerweile bin, dass ich einfach so denke, so, Moment, warum unterstütze ich jetzt genau die deutsche Nationalmannschaft? Und es ist letztlich einfach für mich mittlerweile ein, das Kondensat ist letztlich einfach, man kriegt am meisten von denen mit. Ich mag viele Spieler, ich kenne die Spieler, ich weiß, wie die deutsche Nationalmannschaft aufgestellt ist.
Du kannst die Hymne mitsingen, also, genau.
man kennt halt irgendwie die Inhalte.
Ja,
so.
Klar.
Und aufgrund dessen ist man halt dann, bin ich dann auch besonders so taktisch, realtaktisch und inhaltlich interessiert daran, mir die deutschen Spiele anzugucken und freue mich dementsprechend auch mehr, wenn die halt gewinnen. So. Aber es ist bei mir jetzt halt nie, und jetzt bin ich tatsächlich bei dem Thema endlich, aus Patriotismus, dass ich sage, so, mein Deutschland muss weiterkommen.
Ja,
so.
Klar.
Ich war zum Beispiel auch 2010 oder 2014, nee, 2012 bei der EM auch oder so, mega, mega Fan der spanischen Nationalmannschaft, weil die halt einfach arschgeilen Fußball gespielt haben. So. Und dementsprechend kann ich mich da, ich glaube, das ist ein bisschen ultrarational, aber ich glaube, ich kann mich da auch irgendwie so ziemlich gut davon loslösen. Wären wir jetzt, also ich weiß noch 2006, ich meine, klar, da war ich 14, aber als Deutschland gegen Italien verloren hat, habe ich gedacht, mein Leben geht nicht mehr weiter. Also das war der schlimmste Tag ever.
Nie wieder einfach. Pizza, so. Klar. Oder geschweige denn Nudeln. Ja.
Und da hat halt was, da hing halt was davon ab. Vielleicht ist es auch jetzt einfach, man wird altersmilde so. Es gibt noch genug andere Dinge, auf die man sich konzentrieren kann. Man hat genug andere Probleme.
Ja.
Aber ja, mittlerweile ist es halt echt so, ja, okay, sie sind jetzt halt raus. Meine Güte, es ist halt jetzt wirklich ein historisches Ereignis. Aber da können wir jetzt natürlich noch weiter irgendwie ausholen und sagen so, ja, klar. Es muss ein also vielleicht ist es das richtige Zeichen für den deutschen Fußball, bla blub.
Ja, was ich noch sagen wollte, ist, was dieses ganze Phänomen überhaupt ist, ne, wenn aus, wie sind diese ganzen Werbesprüche, wenn aus 80 Millionen ein Team wird und was weiß ich, das ist ja quasi sozialwissenschaftlich interessant aufzuarbeiten, wie das überhaupt sein kann, dass sich so eine ganze Nation oder so viele Menschen mit so einem Team assoziieren, so wie gesagt, wie du schon sagtest, so patriotistisch und was ja auch eine Sache ist, die wir, glaube ich, auch erst retrospektiv nur betrachten können, also wir beide jetzt, ist das ja auch dieses Fahnentragen für Deutsche, jetzt gerade für Deutsche mit im Hintergrund der beiden Weltkriege, vor allem ja des Zweiten, dass es was Besonderes ist, quasi jetzt auch mal Fahne zu bekennen, so, also wirklich halt die Nationalflagge rauszuhängen und zu zeigen und stolz darauf zu sein, Deutscher zu sein. Jan Böhmermann hat es ja in seinem komischen Satire-Lied mal gesagt, we are proud of not being proud, also wir sind stolz darauf, nicht stolz sein zu dürfen, fast schon. Und die WM 2006 dann damals ja in Deutschland, also bei uns zu Hause, hat dann anscheinend einen ganz guten Beitrag dazu geleistet, zu so einem Selbstverständnis. Und wenn das dann vielleicht auch sowas wie Sport jetzt in dem spezifischen Fall Fußball machen kann, dann ist das auf jeden Fall nicht abzulehnen. Und es ist natürlich auch immer ganz schön, wenn Sport mehr ist als eben nur Leute, die auf dem Platz sich körperlich betätigen, sondern eben auch Freundschaften dadurch entstehen können und so weiter, jetzt nicht nur international, sondern auch im Sportverein und so, und deswegen finde ich das auf jeden Fall auch super. Es gab auch eine Folge von Anne Will jetzt vor der WM, natürlich ist auch immer so ein Problem, ne, das Austragungsland, wo das abläuft, ob das jetzt Katar ist, Brasilien war auch nicht viel besser 2014 dran, als sie es jetzt dran sind, als Schwellenland, oder jetzt Russland, wo es ja auch große Skandale gibt um verschiedenste Persönlichkeiten und so, will das jetzt auch gar nicht alles aufrollen und so, aber das sind natürlich auch alles so Aspekte, die mit so einer Weltmeisterschaft zusammenhängen und dann eben auch mit diesem Ländertum und im weitesten Sinne auch mit Patriotismus. Aber nichtsdestotrotz bin ich ganz bei dir. Also es gibt auch für mich jetzt in diesem Team, in diesem Turnier inzwischen Mannschaften, wo ich einfach sage, die unterstütze ich einfach, oder nicht die unterstütze ich, aber den gucke ich einfach gerne zu, weil die geilen Fußball spielen. Für mich ist so ein Fall so eine Mannschaft, für die ich mein Herz schlägt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber Kolumbien bin ich großer Fan geworden über diese WM, weil man noch dazu sagen muss, dass ich den einer ihrer Führungsspieler, James Rodriguez, sehr gerne mag, der jetzt zwar leider bisher verletzt war, ja, das erste Spiel hat er ja größtenteils aussetzen müssen und jetzt im letzten Gruppenspiel musste er dann früher raus. Aber im zweiten Spiel hat er einen, ich würde fast jetzt schon sagen, fast den schönsten Pass des Turniers gespielt, vorne in die Spitze. Stimmt, oh, das war natürlich Zucker. Und so für die Momente gucke ich dann auch gerne mal so eine Weltmeisterschaft und nicht, um mir sowas anzugucken wie Dänemark und Frankreich, was ich nicht geguckt habe, aber was ich gehört habe, dass es einfach nur ein Kugel-Zuschieben und nicht mehr spielen wollen ist. Japan, Polen haben es ja auch am Schluss ähnlich gemacht und das finde ich natürlich dann auch wieder, man kann hier das Wort wirklich in vollster Gänze anbringen, ist einfach unsportlich, ja, und das ist nicht im Sinne dieses Ganzen und jetzt habe ich natürlich wieder viel zu viele Fässer gleichzeitig aufgemacht, aber ich hoffe, du konntest mir trotzdem folgen.
Oh, das Telefon geht, ja, in diesem Sinne, hallo Telefon.
Hallo Telefon.
Ich bleibe aber bei einem Thema, weil ich halt vor allem mich ja wahrscheinlich auch gesellschaftspolitisch fast schon so voll damit beschäftigt im Moment und da voll so kopfüber reinspringen und mich aufregt, obwohl ich aktiv vermieden habe, diese WM irgendwie zu Facebook zu gehen. Und da ist es auf Twitter doch noch entspannter, muss ich tatsächlich sagen, und gesitteter, obwohl das wahrscheinlich auch nicht mehr lang so sein wird. Weil die deutsche Nationalmannschaft ist halt mittlerweile, also auf der einen Seite finde ich halt dieses super interessante WM und vor allem deutsche WM-Spiele sind im Grunde Eskapismus. Man hat so ein bisschen das Gefühl, Leute gehen da so tief rein, egal wie viel sie irgendwie mit Fußball am Hut haben oder nicht, und projizieren da vor allem so viel rein, wenn ich dann sehe, dass da Randoms auf der Berliner Fanmeile, den siehst du im Gesicht an, die haben auf der Stirn stehen, ich gucke einmal alle vier Jahre klar, Fußball. Klar. Und das ist völlig legitim, aber wie viel da irgendwie gefühlt rein projiziert wird, und wie viel Wut dann auch da irgendwie rauskommt, so dass man quasi, ich finde, dass WM ist mittlerweile das neue Blockbuster so ein bisschen. So.
Nee, ich glaube, das war's
schon. Muss gut sein. Und ich finde auch, und ich finde auch vor allem, wenn ich so die Wut der Leute, die Episode 8 nicht mochten.
Jetzt geht das wieder
mit, los. Genau. Mit den Leuten Vergleich, die nicht wollen oder die finden, dass Özil ein schlechter Spieler ist, weil er in der Nationalmannschaft nicht mitsingt, dann hat das schon ähnliche Dinge. Und ich finde halt, das ist das Interessante, wie diese Nationalmannschaft irgendwie von der Projektionsfläche einer ganzen Nation genutzt wird, um erstens mal sich selbst abzulenken und dann aber im gleichen Atemzug, zumindest so gesamtgesellschaftlich, so zu einem absoluten Politikum gemacht wird und alles debattiert wird und so. Und das finde ich so interessant, vor allem mit dem Backdrop, dass das Ganze halt wirklich nur Fußball ist.
Es ist schon so, dass auch, ich glaube, dass die WM quasi, die Weltmeisterschaft und die Deutschlandspiele und so, quasi, wie man immer so schön sagt, Stammtisch-Themen angebender, maßgebender sind als viele politische Themen. Da wird viel mehr oder zumindest offensiver und offener auch von den Leuten mitdebattiert. Es geht ja im Grunde auch dann um nicht so viel, beziehungsweise dann gibt es immer noch die paar Idioten, die meinen, es geht hier wirklich jetzt ums Ganze. Aber nichtsdestotrotz ist das sowas, was öffentlich, wo alle mitdebattieren wollen, alle mitsprechen können und es auch plötzlich alle irgendwie interessiert. Und bei politischen Themen ist es eben nicht so. Und trotzdem wird es dann so politisiert, wie das, was du jetzt schon angesprochen hast mit Özil. Und ich will das beim besten Willen wollen wir das jetzt auch nicht weiter breit treten oder so. Das ist wirklich ein ganz schwieriges und vermintes Feld, wo man schwer nur eine richtige Meinung finden kann, was das alles
angeht. Meinst du jetzt Özil und Erdogan oder Özil und Nationalhymne?
Özil, Nationalhymne, Erdogan und alles, was dazu gehört. Was einfach, das ist dieser
einfach,
ganze
Komplex. Einfach Özil.
Özil. Und natürlich kann auch jeder Kritiker, dem ist natürlich jetzt mehr als Öl ins Feuer, weil er einfach nicht, weil sie halt nicht weitergekommen sind. Und jetzt kann man natürlich schön sagen, es liegt, natürlich hat es an Özil gelegen. Klar.
Ja, es hat Özil nicht die Nationalhymne. Ich fand ja ganz interessant auch zu beobachten, dass zum Beispiel auch bei Island irgendwie immer drei Leute standen, die halt nicht die Nationalhymne
mitsingen. Gott, immer dieses
aber mitsingen trotzdem müssen, der Diskurs über Island irgendwie ist so, yo, Alter, die haben einen Teamgeist, das gibt's nicht, nur weil die Leute im Takt zusammen klatschen können. So. Und das ist immer so sau strange und am schlimmsten. Und das muss ich jetzt einfach dazu loswerden, auch wenn du gerade gesagt hast, dass wir ja da nicht tiefer reingehen. So. Aber Leute kritisieren Mesut Özil dafür, dass er die Nationalhymne nicht mitsingt, in der wortwörtlich die erste Zeile ist, Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Und ich weiß nicht.
Ja, nee,
komm. Ist mein Punkt schon offensichtlich genug, dass ich sage so, ihr singt von Recht und Freiheit und haltet dann einem jungen Mann, der nicht mal 30 ist, vor, dass er eine Hymne nicht mitsingt? Ja. So, what?
Ich möchte da jetzt auch gar nichts mehr groß weiter dazu sagen und das weiter aufrollen. Ich verstehe deinen Punkt und ich finde, das ist so ein Thema, wo man sich wirklich den Mund fabelhaft fusselig reden kann, ohne da wirklich irgendwas Gehaltvolles dazu zu sagen. Jeder kann da seine Meinung dazu zu beziehen. Ich bin auch
der. Ich merke aber schon, dass ich schon mehr Lust auf einen Polit-Podcast habe und du dann doch eher so Entertainment. Also es driftet schon nach 30 Minuten
auseinander. Deswegen kommen wir auch wieder zum Medienthema zurück und zwar folgendes. Natürlich auch im Zusammenhang mit, wir wollen ja hier auch über Medien sprechen, mit der Weltmeisterschaft müssen wir natürlich auch über die Medienübertragung und das Ganze sprechen, über die ganzen Übertragungen bei uns in Deutschland machen das ja ARD und ZDF. Ich habe jetzt natürlich in keine anderen öffentlich-rechtlichen Sender von anderen Ländern reingeguckt, sondern die beiden. Und da kann man natürlich auch einiges drüber sprechen, nämlich die Medien, die letztlich dann auch darüber berichten, also auch über die Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben und die da doch mit verschiedensten Stimmen das Ganze beleuchten und so, diese ganzen Einspieler, die es da gibt. Es gibt ja auch oft so eigene Beiträge zu einzelnen Spielern und natürlich wurde dann auch was erwähnt zur Erdogan-Affäre, aber auch zu Timo Werner gab es mal einen eigenen Beitrag und so und selbst das, finde ich, kann man auch noch genauso gut hier besprechen und das wird dann etwas weniger politisch, denke ich doch.
Und direkt die Glaubensfrage an dich, ARD oder ZDF?
Wir haben ja schon drüber gesprochen, wir sind ja beide ZDF-Jungs, ne? Muss man ja jetzt einfach dazu sagen. Ich muss kurz auseinanderhalten, damit es wirklich klar ist. Alexander Bommes, Matthias Obtenhövel, ARD. Und richtig. Auf der anderen Seite Oliver Welke, Oliver Kahn.
Jochen Breyer,
genau.
Christoph Kramer. Der jetzt leider nicht mehr dabei ist.
Christoph Kramer hat aufgehört?
Ja, der ist jetzt der muss jetzt halt zur Vorbereitung in Gladbach, ne?
Ja gut, das macht natürlich Sinn. Ich finde auch generell interessant, dass der als Spieler, der eigentlich ja hätte fast noch Nationalmannschaft spielen können, dass er jetzt quasi da sitzt und das kommentiert. Aber ich finde, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, dass er das echt gut gemacht hat. Und ich fand auch seinen Kommentar nach dem Deutschlandspiel sehr, sehr gut. Weil, ich meine, das Falscheste, was er hätte machen können, wäre irgendwie Bashing oder irgendwie seine Mitspieler, ich meine, seine wirklich sind ja in seinem Alter die meisten noch, dann irgendwie an den Pranger zu stellen, mit denen er selbst vor 4 Jahren die Weltmeisterschaft oder so gewonnen hat. Aber ich finde, er hat das ganz gut gemacht. Er hat direkt gesagt so, hey, erstmal jetzt auf die Bremse gehen. Klar, es ist passiert, wir sind ausgeschieden, es gibt dafür Gründe. Aber jetzt direkt loszugehen, wie sehr, sehr viele der deutschen Fußballelite der Geschichte, also Michael Ballack und Lothar Matthäus und Berti Vogt, die haben sich natürlich alle dazu erstmal direkt mega kritisch gemeldet und was Christoph Kramer so schön gesagt hat und das ist für mich auch die Überschrift dieser ganzen Diskussion ist, jeder Kritiker hat jetzt recht und das ist halt genau der Punkt, ja, deshalb ist es natürlich jetzt unglaublich schwierig,
oh meine Güte,
das zu qualifizieren, so, was jetzt wirklich sinnvolle Kritik ist hier an dem Ganzen oder das, was halt einfach nur jetzt gerade gebraddelt ist, was jetzt gerade sich gut anhört. Also zum Beispiel ein Kritikpunkt oder ein Punkt, den Lothar Matthäus genannt hat, den ich wirklich absolut bescheuert finde, ist, er hat gesagt, ja gut, wenn man keinen Spieler mit Ecken und Kanten mitnimmt wie Sandro Wagner, dann kann das nichts werden. Was ist das denn für ein Kommentar? Wir sind auf dem Platz gescheitert, weil wir keinen Spieler mit Ecken und Kanten hatten, weil der besser ins Tor laufen kann mit seinen Ecken. Das habe ich bis heute, also ich verstehe es nicht. Das ist wirklich ein Kommentar, den ich absolut nicht verstehe. Ja, okay, Lothar Matthäus ist ein Mensch mit Ecken und Kanten, das können wir, glaube ich, alle behaupten, aber ich verstehe nicht, was das bedeuten soll.
Und die Ecken und Kanten hat er auch schon öffentlich in sehr viele verschiedene Frauen reingerammt.
Jetzt geht's aber los hier. Nee, aber du verstehst, was ich meine. Und deswegen fand ich, um nochmal auf die Berichterstattung letztlich zurückzukommen, fand ich, dass Christoph Kramer das wirklich sehr, ich glaube, man kann hier das Wort besonnen benutzen, der das wirklich sehr besonnen und kompetent gemacht hat, auch für sein in Anführungszeichen junges Alter, wobei jung jetzt nicht falsch verstehen ist als unerfahren, sondern eben noch im Sport und in der Altersgruppe der Sportler selber drin, jung. Das finde ich halt schon, fand ich echt gut, muss ich sagen. Deswegen ZDF, go!
Ja, vor allem, weil das halt auch, also ich habe ganz oft schon den Tweet oder alles irgendwie gelesen, der beste deutsche Nationalspieler der WM war Christoph Kramer und da würde ich fast schon recht geben, ehrlich gesagt. Weil auch, also ich finde vor allem auch der Vergleich irgendwie zur ARD offenbart es schonungslos, weil die halt Philipp Lahm am Tegernsee sitzen haben und da irgendwie eher so eine Lagerfeueratmosphäre erzeugen.
Fand ich aber ganz nett.
Ich weiß nicht, ich fand es halt super trivial. Also erstmal finde ich, wenn man es jetzt wirklich auseinandernimmt, finde ich schon unglücklich, dass sie da halt immer mit zwei Moderatoren stehen und dann noch einen Moderator haben, der dann noch was anmoderiert und der moderiert dann zu Jessi Wellmer, die dann Philipp Lahm anmoderiert. Und ich denke so, hättet ihr vielleicht noch einen Moderator vielleicht installieren können? Vielleicht noch so einen Sidekick, so wie William Cohn beim Neo-Magazin, der einfach die ganze Zeit daneben steht und so oder sowas in der Art.
Warte kurz, wer war es immer? Es war zum Beispiel gestern war es Thomas Hitzelsberger, Matthias Obtenhövel an diesem Extratisch, wenn du den schon angesprochen hast. Und wer war mit Hitzelsberger? Wobei ich Hitzelsberger auch gut finde, muss man auch dazu sagen.
Der Trainer von VfB Stuttgart, wie heißt der nochmal? Hofmann? Nee, irgendwie sowas. Aber. Ach, der ist es noch und ich glaube, die haben sogar noch irgendjemanden. Keine Ahnung.
Stefan Kunz, nein.
Ich komme jetzt an. Doch, Stefan Kunz. Genau. Stefan Kunz, oh, je. Genau. Ja. Saarländer. An dem ich an der Stelle dann
auch. Das, was man übrigens auch ganz eindeutig hört.
Ja, extrem. Also das hört man bei dem, glaube ich, mehr als bei uns. Und der ist schon jahrelang deutschlandifiziert oder sowas. Ja, aber
sagen wir mal, in Öffentlich-Rechtlichen unterwegs, beziehungsweise in solchen Kreisen.
Hat oft genug mit hochdeutsch sprechenden Menschen zu tun.
Gehabt und wird es noch haben, ja, genau. Ja. Das ist natürlich auch immer ganz witzig, dann dem zuzuhören, quasi als ein Bub von bei uns.
Ja, genau. Und ja, ich finde, aber insgesamt finde ich halt auch einfach ZDF ein bisschen moderner,
ja,
irgendwie fast schon. Und auch dementsprechend, ich finde beide Berichterstattungen immer noch bieder irgendwie so. Also wenn ich mir dazu natürlich auch einen Tipp von mir, auch wenn ich nicht alles mag, wie es kommuniziert wird, aber das WM-Studio von den Rocket Beans, vor allem wegen Tobias Escher,
wollte ich auch noch
der drauf halt eben kommen, der ultimative Taktik-Nerd ist und das halt eben von der Seite beleuchtet, die man so nicht sieht. Ich meine auch vor allem Christoph Kramers Perspektive ist ultra valide, vor allem, weil der halt auch diese Insights hat. Und ich denke halt auch nicht, dass der da steht und das bewusst runterredet oder so. Also ich glaube es ihm. Er könnte natürlich auch Blödsinn reden, aber ich glaube, ehrlich gesagt, das wäre völlig kontraproduktiv. Und ich glaube ihm halt auch, wenn er sagt so, yo, so zum Beispiel nach dem schlechten Mexiko-Spiel oder so, yo, erstmal ruhig, es wird jetzt nachgedacht, Fehler analysieren, bla bla blub. Und ich finde, das ist okay. Und ja, wie gesagt, dementsprechend dann ARD und so, ist mir alles so ein bisschen, ich weiß nicht, ich mochte auch zum Beispiel Obtenhövel lieber in den Unterhaltungsformaten, so bei Schlag den Rat, ja, das er ja gemacht hat, da passt er irgendwie besser
das
rein.
Das ist es
so,
auch.
So ein bisschen scharfzüngig und Bomb ist es auch so ein bisschen.
Oh, den mag ich.
Ja, fast schon so ein bisschen trivial oft. So.
Ja, der Bomb ist so eine, also ich meine, was die da unglaublich viel machen, sind so Fakten raushauen und der Bomb ist halt die Faktenmaschine. Ja. Ich glaube immer, der wird extra dafür genannt, weil er das so schön vortragen kann. Ja, das gab's ja noch nie, dass hier die Mannschaft in so und so fehlt ein Spiel, das und das und so, ach, da fahre ich mir echt oft an die Stirn und denke mir so, wow, welcher Statistik-Fuchs hat sich das denn alles aufgeschrieben und hier reingepackt in die Sendung als Moderation von links nach rechts, einmal mit der Blende, mit der Kamera, was weiß ich, aber ich finde auch, dass Obtenhövel, dass der junge Mann ja mit Stefan Kunz oft das Ganze zusammen gemacht hat und ich hatte immer das Gefühl, dass er so locker flockig unterwegs sein wollte, so ein bisschen wie Oliver Welke, Oliver Kahn, aber Stefan Kunz halt da steht und ist halt Stefan Kunz, ne? Ist halt so, ja, ist halt alles klar bei mir. Gut. Ne? Und da hat halt irgendwie so, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Chemie stimmt. Ich kenne die beiden nicht, ich weiß nicht, wie sie sich untereinander verstehen, aber es wirkt halt oft so, als hätte Matthias Obtenhövel irgendwie noch mehr gewollt, noch ein bisschen vielleicht einen differenzierteren Meinung oder so und sich immer so ein bisschen alleingelassen gefühlt hat. Der hat ihm zu wenig gegeben, aber das ist nur meine Wahrnehmung. Also, ne? Das heißt noch lange nicht wie, also deswegen liegt bestimmt nicht an der Chemie oder zumindest kann ich das oder wir als außenstehende Beobachter nicht beurteilen, ob das an der Chemie gelegen hat. Aber nichtsdestotrotz.
Und weil du es gerade, ja? Und weil du es gerade eben noch angesprochen hattest, da wollte ich nämlich jetzt gerade, nur weil du es angesprochen hattest, weil mir jetzt gerade gestern, glaube ich, negativ aufgefallen ist, die einzelnen Berichte, die halt dann immer noch dazukommen,
ja, genau.
Also die Matzen quasi. Mhm. Und da habe ich gestern, wir hatten gestern übertragen, ich glaube, gestern hat ARD übertragen, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall kam gestern da ein Bericht, wo ich auch dann irgendwie mal so drauf geachtet habe, was wird da jetzt genau gerade kommuniziert oder was ist jetzt die Pointe des Berichts so. Mhm. Und die sind natürlich alles handwerklich, sind die alle immer wirklich solide gemacht und so und haben eine Narrative und am Anfang wird irgendwas gezeigt.
Nette Musik.
Am Schluss, da gab es irgendwann mal einen Bericht, die Tage ist schon länger her, wo dann irgendwie so in der Regie die Bildschirme abgefilmt wurden, wo immer wieder ein Bildschirm aufploppt und ich dachte so, what's the point? Und dann am Schluss wurde das irgendwie wieder aufgegriffen. Echt cool, mochte ich wirklich gern. Aber gerade gestern war irgendwie ein Bericht über Yogi Löw, wo dann einfach auch so wirklich random Behauptungen aufgestellt wurden, so im Sinne von Yogi Löw ist ausgeschieden. Er ist ausgebrannt. Man merkt es ihm an. Und ich so, echt? Wo? Kannst du gerade meine Argumentationskette aufbauen? Und dann so, seine Motivation ist am Ende. Und ich so, wow, okay. Sind das jetzt Breaking News? Hat er das gerade irgendwo gesagt? So?
Yogi am Ende,
Und dann war die Pointe von dem Bericht so, ja, man wird abwarten müssen, was er jetzt macht.
Ja.
Und ich so, yo, ich weiß. Und dann so, das war dann wirklich, glaube ich, so der Archetyp von Regie sagt, ja, hier, Redakteur, du musst noch einen Bericht für morgen fertig machen. 3-Minuten-Slot kommt um 15.30 Uhr. Mach den bitte bis dahin. Und so.
Brennendes
Thema. Ja, ich habe aber nichts. Ja, mach halt da über Yogi Löw irgendwie.
Das passt doch.
So. Genau so war das, ja. Und war auch nur eine Beobachtung, kann auch ein Einzelfall gewesen sein, sonst habe ich nicht so drauf geachtet. Aber jetzt bin ich so ein bisschen dafür geeicht und vielleicht gibt es dann in 2 Wochen noch ein Update dazu.
Ja, das Interessante ist natürlich auch, dass jetzt zwischen diesen ganzen Spielen, ne, ab jetzt, ich bin mal gespannt, wie viel, aber natürlich ständig das Deutschlandspiel und die Deutschlandspiele immer noch mal thematisiert werden müssen, bis es überhaupt gar nichts mehr dazu zu sagen gibt. Und es gibt ja jetzt schon fast nichts mehr dazu zu sagen, weil das einfach eine Frage der Zeit ist, ne? Und wenn wir jetzt noch mal hingehen und dann plötzlich anfangen, das Mexiko-Spiel, dann das Schweden-Spiel und dann noch mal das Südkorea-Spiel zu analysieren, dann kommen wir, drehen wir uns da auch nur im Kreis. Deswegen würde ich an der Stelle auch noch mal kurz eine Biegung in eine andere Richtung machen und auf das zu sprechen kommen, was du schon genannt hast, und zwar die Rocket Beans mit ihrem WM-Studio mit Tobias Echer, das wir ja beide auch verfolgen und auch gerne verfolgen. Und dass ich da auch ganz klar sagen muss, dass ich das echt super finde, was Tobi Echer da von sich gibt, dass jetzt zum Beispiel, es ist eine ganz interessante, muss ein bisschen weiter ausholen und sagen, es ist eine interessante Konstellation, die sich da bei den Rocket Beans in diesem WM-Studio findet, und zwar mit den beiden quasi Rocket Beans Mitarbeitern oder Bohnen selbst, Nils Bohmhoff und Etienne Gardet, und dann eben immer einem Gast und auf jeden Fall Tobias Escher. Und ich finde, das ist trotzdem eine ganz interessante Dynamik, weil Tobias Escher eben als Spezialist, als Taktikanalyst von Spielverlagerung ist es, glaube ich, ne, der jetzt auch die beiden Bücher geschrieben hat über Fußball, dass der da immer so eine schöne...
Von dem ich eins besitze.
Sehr gut, Glückwunsch. Der da, kannst du auch genauso gut Fußball spielen jetzt, wahrscheinlich, ne?
Wie Tobias Escher bestimmt.
Von dem Buch auf den Platz, das ist das Buch, das ich demnächst schreiben werde, über Tobias Escher. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es immer ganz schön ist, wenn dann halt auf der einen Seite diese, ich nenne jetzt mal Nils Bohmhoff als das moderierende Objektive in der Mitte, das Neutrale, und dann haben wir quasi die emotionale Seite mit Etienne Gardet und die komplett rationale Seite mit Tobias Escher, und ich finde, dass das eine ganz, ganz spannende und auch gut funktionierende Dynamik ist, die sich da in diesem WM-Studio, und auch, die machen ja auch Bundesliga während der Bundesliga-Saison. Und das finde ich schon cool, und deswegen gucke ich das auch echt gerne. Vor allem, weil es eben auch letztlich durch Tobias Echer eine wahre Bereicherung ist, weil das eben ein intelligenter Mann ist, der wirklich von Fußball auf einer ganz anderen Ebene Ahnung hat. Und das ist vielleicht auch so eine Art, Fußball zu betrachten und zu besprechen, der bei diesen Öffentlich-Rechtlichen, ohne die jetzt das zu kritisieren, aber es wird eben da nicht so viel gemacht, das ist einfach nur eine Feststellung, dass es weniger um Taktik geht, sondern eben mehr um Personen, Skandale, solche Geschichten, weißt du ja, was ich meine.
Weil es halt auch eben genau dieses massenkonforme
einfache Kost, genau.
Alter, das gibt es doch gar nicht. Warum klingelt denn hier 3-mal das fucking Telefon, meine
Die eigentliche Frage ist, warum ist das Telefon neben dir?
Ja, steht halt hier auf dem Schreibtisch.
Ja, scheiße.
Ja, ich fand, also ich muss gerade sagen, dass das eine ganz schöne Bildsprache sogar hat, wie du das gerade umschrieben hast, dass auf der linken Seite immer das Emotionale ist und auf der rechten Seite das Rationale. Ja. Und vor allem noch in der letzten Folge gab es doch noch diese Özil-Diskussion. Hast du das gesehen?
Hast du die letzte Folge gesehen? Wo es um die Körpersprache ging?
Ja,
aber genau, das fand ich schon sehr witzig.
Wirklich, wo ich wirklich dachte so, ja, Tobias Escher hat halt recht. Und ich mir überhaupt nicht bewusst dessen war, dass es da auch eine andere Sichtweise gab, weil ich immer so dachte so, ja, Özil ist halt einfach so.
Ja, ja, klar.
Und ich kann jetzt auch nicht zu, was weiß ich, zu Nils Bohmhoff gehen und sagen, jetzt moderiere mal wie Günther Jauch, du bist ja Moderator. Mhm. Und Moderatoren müssen moderieren wie Günther Jauch. So. Ja,
eben.
Sondern nee, Nils Bohmhoff moderiert halt wie Nils Bohmhoff. Und, so. Ja. Es wäre sogar noch besser gewesen, wenn ich jetzt Etienne Gardet gesagt hätte, weil der natürlich genau auf der Gegenseite des Arguments war. Aber ja, ey, es ist natürlich auch eine müßige Diskussion. Jetzt sind wir schon wieder bei Özil.
Ja, nee.
Ich bin deswegen. Nochmal gerade on the edge davor, politische Aussagen
zu machen. Nein.
Wir könnten vielleicht noch über die Präsidentschaftswahl der Türkei reden vielleicht. Wäre das noch ein Thema?
Das ist natürlich ein Thema, über das wir uns selbstverständlich informiert haben als EU-Bürger. Das muss aber an dieser Stelle nicht weiter breitgetreten werden. Erdogan hat schon wieder gewonnen, fertig. Ich glaube, das für alle, die diesen Podcast nur deshalb gehört haben, um herauszufinden, wer die Wahl in der Türkei gewonnen hat. Ihr wisst es jetzt, Erdogan hat es schon wieder geschafft.
So nennen wir auch die Podcast-Folge. Erdogan, die Erdogan-Wahl, Live-Ticker oder sowas.
Bitte
nicht. Ich habe noch einen kleinen Abschluss für den WM-Team-Bereich abzuschließen. Denn das habe ich, glaube ich, dir auch noch nicht erzählt. Das ist nämlich ein definierendes Merkmal meines Lebens seit der WM. Also erstmal muss ich ausholen und sagen, ich habe, glaube ich, seit 2010 jedes Turnier immer irgendwie in einer privaten Tipprunde irgendwie mitgemacht. Mhm. Manchmal auch noch irgendwie mit 1 Euro pro Gruppenphase oder so. Und da hat man am Schluss irgendwie einen Pott von 60, 70 Euro irgendwie so. Mhm. Dieses Jahr erstmals nicht.
Ja.
Und ich habe relativ schnell gemerkt, irgendwas fehlt mir. Es ist kein Druck in den Spielen. Ich gucke nur einfach, es passiert.
Langeweile,
ich
rute für
niemanden schon breit. Wieder das Wort.
Langeweile macht sich breit, ja, klar.
Ja, genau. Und dann tatsächlich ereignete es sich, dass ich irgendwie von meiner E-Mail-Adresse, die ich nicht ganz so oft nutze, irgendwie in den Spam-Ordner reingeguckt habe und tatsächlich eine Mail gefunden habe von, ich sage jetzt mal nicht von welchem, aber von einem Tippanbieter, bei dem ich mal irgendwie vor 100 Jahren irgendwie so, ach, keine Ahnung, da auf der Schule, auf der ich war, da war so ein Tippbüro und zwei Freunde, mit denen ich immer zur Schule gefahren sind, die sind da immer Fußballtippen. Da habe ich irgendwann mal mitgemacht und dann konnte man das irgendwann über die App machen. Und da hatte ich tatsächlich noch irgendwie 4 Euro auf dieser App. Und die haben mir geschrieben, ja, mit dem Rabattcode blablabla können sie jetzt irgendwie ihr Guthaben verdoppeln. So, und dann dachte ich so,
ja, okay,
okay, ich lade mir jetzt die App mal runter und guck, ob ich noch irgendwie mein Passwort weiß. Und ja, ich wusste es noch. Und ich habe schon jetzt mehrmals aus Freundeskreisen gehört, dass mich das wirklich unsympathisch macht, dass ich jetzt Sportwetten abschließe. Und ich kann ehrlich gesagt nicht dagegen argumentieren. Aber jetzt kommt nämlich das Grandiose. Stand jetzt habe ich meine 8 Euro zu grandiosen 24 Euro.
What?
Und das nur mit absoluten Sicherheitstipps. Ich bin auch schon ein paar Mal, hatte ich Rückschläge erlebt, so. Aber ich bin bei 23,85 Euro oder so.
Alter, war da.
Und ich bin noch am Überlegen, ob ich es letztlich wirklich so mache, dass ich beim WM-Finale das komplette Geld auf ein Team setze, weil eigentlich, ich wusste nicht mal, dass die 4 Euro existieren.
Ja, so. Stimmt schon.
Und ich bin mal gespannt. Aber ich bin bei 24 Euro und dann in 2 Wochen, je nachdem, wann genau der Podcast kommt, kann ich dann natürlich abschließend beurteilen, beziehungsweise ein abschließendes Fazit geben, wie viel Geld ich denn mit dem WM-Tippspiel gemacht habe. Und an dieser Stelle natürlich auch, Leute, Glücksspiel kann süchtig machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch relativ schnell gemerkt, warum es süchtig machen kann, weil ich dann tatsächlich wirklich da, und vor allem, wie krass das deine Laune beeinflusst. So, na, also es war vor 2 Tagen oder so hatte ich, was waren das, Argentinien und Nigeria haben gegeneinander gespielt, ja. Und parallel dazu
war die Gruppenendspiele halt. Fuck.
Ich weiß es nicht mehr, aber das Spiel noch parallel. Ich hatte auf Nigeria getippt, einfach mal irgendwie 2 Euro gesetzt. Und da war die Quote halt out of this world. Mhm. Und das andere Spiel hatte ich Kroatien gegen, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall Kroatien. Da hatte ich auf Kroatien getippt. Und es gab dann wirklich einen Moment in den Spielen, wo es für mich sehr gut aussah, dass ich irgendwie wirklich arschvoll Geld mache. Mhm. Und ich war so gut drauf und auf einmal schießt irgendwie Argentinien ein Tor. Und 2 Minuten später kriegt Kroatien ein Gegentor und meine Laune war im Eimer, wirklich. Sie war im Keller, obwohl ich nicht mal Geld verloren habe. Ich hatte immer noch Plus, so, und ich habe mir echt gedacht, so, wow, eigentlich kann das so nicht weitergehen. Und ich check relativ schnell, warum man relativ, also ich verstehe das Suchtpotenzial einfach instant und es ist so crazy.
Aber das ist doch eine sehr schöne, wie ich finde, sehr schöne Moral der Geschichte, eine schöne, wie man auf Neudeutsch sagen würde, Bottom Line, die wir hier mitgeben können an alle Zuhörer und auch die Jüngeren, weil Glücksspiel ist ja erst ab 18, muss man auch an der Stelle nochmal sagen.
Ist erst ab 18,
darf man nicht einfach so freimachen. Podcast hören zum Beispiel ist ab 0, kann man jedem empfehlen. Richtig. Also sagt's auch euren kleinen Cousinen weiter oder so, die können wir bestimmt auch abgreifen mit irgendwelchen Inhalten, wie der Erdogan-Wahl. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, jetzt ist da ja noch sowas, das brennt mir doch ziemlich unter den Nägeln. Ich sag mal, ich habe Hummeln unterm Arsch, Hummeln im Hintern, sagt man, ne? Ich bin, wie soll ich sagen, angefixt seit der ersten Minute dieses Podcasts. Ich glaube, du hast es erste Minute 5 genannt. Was war denn da los? Beef mit und warum und wieso und auf welcher Plattform jetzt?
Also, ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht so genau sicher, wie ich diese ganze Geschichte jetzt aufarbeite. Aber zuerst einmal muss ich sagen, nichts davon ist von meiner Seite aus wirklich bös gemeint. Ich versuche es jetzt auch eher auf eine komödiantische Art und Weise zu erzählen, auch wenn ich sagen muss, dass das Thema ein durchaus ernstes ist.
Okay.
Und zwar, jetzt kommt die Mega-Headline, ich glaube, ich habe mich bei Nerdkultur unbeliebt gemacht.
Okay.
Und zwar, vielleicht kannst du dir jetzt schon vorstellen, warum.
Warte kurz, zur Kontextualisierung. Nerdkultur kennen ja wahrscheinlich auch die meisten Zuschauer. Wie heißt der? Marco Risch, ne?
Ja,
genau, der auch viele, wie gesagt, der Name sagt es ja schon, Nerdkultur, der auch so Video-Essays macht. Die Kritiken sind auch immer genau. So ein bisschen eher Video-Essay-mäßiger, der viel zu Star Wars auch selbst macht und so. Und jetzt bin ich gespannt, wo die Geschichte hin verläuft, ja.
Und der auch unter anderem ein Video zu Ocean's 8 gemacht hat, letzte Woche irgendwann. Und das Video hieß, also muss dazu sagen, Ocean's 8 kam jetzt letzte Woche Donnerstag in die Kinos. Ja. Ich habe den Film geguckt, habe eine Review dazu gemacht, habe in der Review dann auch mich sozusagen gesellschaftspolitisch ein bisschen geäußert, indem ich gesagt habe, so, ey Leute, guck mal, ja, Hollywood hat jetzt dieses Ding mit Frauen Reboots machen und so, aber letztlich war es halt auch gerade mal der zweite Film, bei dem das passiert. Es ist jetzt nicht so, dass es ein Trend ist. Und außerdem muss man ja auch betrachten, dass halt eben diese Filme nur mit Frauen gerebootet werden müssen, weil es in the first place nur mit Männern gemacht wurde.
Ja.
So, ja. Und deswegen habe ich mich da relativ positiv dazu geäußert und habe gesagt, ja, ich finde, das ist halt ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn in dem Film, kann ich an der Stelle auch sagen, trotzdem ein paar, sage ich mal, jetzt sexistische Tendenzen zu erkennen waren, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass letztlich das ganze Motiv dieses Heists, der in dem Film stattfindet, Rache an einem Mann ist, wo ich auch so dachte, so, muss jetzt halt nicht sein, aber dann im Kontext der Filmreihe, wo es dann im ersten Film auch nur drum letztlich ein Mitmotiv von George Clooney ist, Julia Roberts als seine Ex-Frau zu beeindrucken und dann als, also das Ganze, die Conclusion des Heists ist dann ja, er hat seine Frau zurückgewonnen. Mhm. Ist jetzt auch nicht so geil, aber im Kontext der Filmreihe sage ich mal noch, ja, es geht klar, es ist okay, meine Güte. Mhm. Und Marco Risch, also Nerdkultur.
Ich weiß, ich habe das Video heute noch, ich sage jetzt mal leider, nur nebenbei laufen lassen. Hätte ich das gewusst, dass es jetzt noch hier Thema wird, hätte ich es natürlich aktiver geguckt. Deshalb kann ich meine Perspektive kurz mal darauf eröffnen. Ich habe das YouTube-Fenster geöffnet und dann hat er natürlich gestanden, darum, das ist der Titel, darum ist Ocean's 8 sexistisch. Und hab dann gedacht, oh, das will ich mir mal anhören. Hab leider den Film, muss man jetzt auch noch dazu sagen, noch nicht gesehen, obwohl ich ihn noch gerne gucken möchte. Bin ich jetzt
mal gespannt auf deine
Einschätzung. Jetzt muss ich ihn natürlich gucken, kann ja vielleicht auch in der nächsten Folge dann sagen, wenn ich dazu gekommen bin. Auf jeden Fall habe ich halt dieses Video laufen lassen nebenbei. Und das, was ich mitbekommen habe, war, ich habe jetzt bisher keinen wirklichen Grund von Marco Risch zumindest bekommen, warum der Film sexistisch ist. Deswegen fand ich den Titel des Videos etwas überrissen. Aber fairerweise, um ihn jetzt auch wieder, ich will ihn auch damit nicht kritisieren, ich habe es auch nicht offen genug geguckt, beziehungsweise aktiv genug zugeschaut. Aber ich fand das bisschen, was ich tatsächlich, ich habe ungefähr die Hälfte aktiv geguckt, dann habe ich noch was gemacht hier im Raum, hier für den Podcast vorbereitet. Das, was ich dann mitbekommen hatte, war eben nicht mehr so viel und deswegen hatte ich irgendwie das Ganze nicht so gut jetzt auch verdaut. Und deswegen bin ich interessant, jetzt die weitere Perspektive von dir zu hören.
Ja, um vielleicht dann auch mal ganz kurz das Video noch so grob zu umreißen. Und an der Stelle will ich dann noch sagen, guckt euch das Video lieber an und verlasst euch jetzt nicht auf meine sehr subjektiv, logischerweise dann eingefärbte Meinung zu dem Video. Aber was er letztlich gemacht hat, ist, einen Kritikpunkt an dem Film herauszuarbeiten, indem er nämlich sagt, hey, die Oceans-Filme hatten immer sozusagen diesen dramaturgischen Tiefpunkt, an dem halt quasi so der Klimax der Geschichte, an dem alles zu verlieren, alles scheint schief zu gehen und dann kann er sich doch nochmal aufraffen. Und sein Punkt war dann letztlich, ey, in Ocean's 8 passiert das aber nicht. So, da wird jeder Moment, der schief gehen könnte, relativ schnell wieder bereinigt genau, und so. Und wo ich dann sagen muss, ey, solide rausgearbeitet, habe ich so nicht gesehen. Ist eine neue Perspektive auf den Film, finde ich gut. Macht Sinn, gebe ich dir recht. Ich finde den Film trotzdem ganz gut. was er da mal gemacht hat. Und das war halt so der Kasus Knaxus für mich letztlich, dass er dann halt hingegangen ist und dem Ganzen dann so in den letzten 30 Sekunden des Videos irgendwie so diesen gesellschaftspolitischen Twist gibt und sagt so, und genau deswegen ist der Film nämlich sexistisch, weil die Filme vorher mit Männern diesen tiefsten Punkt hatten und der Film jetzt die Frauen darstellt, als könnten sie alles lösen, weil die Autoren Angst haben,
schwache Frauen
nur Schwäche zu geben, damit sie irgendwie einen Shitstorm kassieren oder so. Wie gesagt, an der Stelle, ich paraphrasiere auch wahrscheinlich
hart.
Ich habe das Video jetzt eine Woche oder so nicht gesehen. Ich habe es mir damals 2-3 Mal angeguckt, um wirklich noch mal rauszuarbeiten, was sagt er da. Und das fand ich halt eben nicht schön irgendwie. Also ich fand das Video an sich gut und auch gut herausgearbeitet oder so und so. Aber ich fand einfach diese Schlussfolgerung ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und auch ein bisschen destruktiv insgesamt. Mhm. Und dann bin ich halt hingegangen und habe einen Kommentar geschrieben, den ich auch wirklich, also ich habe mir den Kommentar jetzt auch noch mal eben durchgelesen und ich finde nicht, dass er bös rüberkommt oder so. Und falls das jetzt Leute hören, ihr müsst jetzt auch nicht irgendwie auf das Video gehen und meinen Kommentar suchen und den hochliken oder da irgendwie was schreiben oder überhaupt, natürlich könnt ihr eure Meinung dazu schreiben, aber jetzt nicht aufgrund nur wegen des Podcasts oder so. Aber ich habe dann halt geschrieben so, yo, genau das, was ich gerade eigentlich gesagt habe, so, finde gut herausgearbeitet, aber bist du dir wirklich sicher, dass das die richtige Schlussfolgerung daraus ist? Weil der Kontext der Geschlechteränderung sagt jetzt letztlich nicht zwangsläufig was darüber aus, dass die Autoren, über die Fähigkeit der Autoren so. Mhm. Könnte es nicht sein, dass vielleicht die Autoren einfach sich keine Gedanken drüber gemacht haben? Oder könnte es nicht sogar sein, dass es viel schlüssiger ist, dass Profidiebe eben keinen Schwachpunkt haben? Und vielleicht ist es sogar on purpose, nicht weil das Frauen sind, sondern weil es halt Profidiebe sind. Und dementsprechend ist mein Fazit jetzt dieser ganzen Sache so, man kann das Fazit, wie er es gemacht hat, ziehen. Mhm. Das ist aber dann, finde ich, ultra forciert und es gibt genug Filme in Hollywood, das muss man auch mal sagen, es gibt wirklich abertausende Filme in Hollywood pro Jahr, die deutlich sexistischer sind als Ocean's 11 und dann gerade an dem Film, der was ändern will, ein Exempel zu statuieren, finde ich, reißt halt eben gerade diese, also es ist, finde ich, so das ein bisschen das Äquivalent dazu, wenn dein Kind heimkommt und eine 3 geschrieben hat und gesagt hat und sagt so, Mama, ich habe endlich, oder Papa, ich habe endlich die keine 4 mehr in Mathe, sondern eine 3. Und du sagst dann so, yo, aber es ist halt auch keine 1 so.
Ja, ja.
Und finde ich halt ein bisschen seltsam. Und das Beef-mäßige daran war,
warte kurz, dass warte kurz, ich muss jetzt kurz noch eine Äußerung kurz perspektivieren, weil du gerade gesagt hast, dass es ein Film ist, der auch mal was ändern will. Das kannst du ja, das ist auch wieder schwer zu sagen. Ich bin die ganze Zeit ganz bei dir und so, aber also ich finde auch den Kritikpunkt, den du gerade genannt hast, gerade diesen einen Film jetzt sich rauszupicken und zu sagen, das ist übrigens sexistisch, ist natürlich immer schwierig, es ist natürlich auch nicht die Lösung, alle Filme plötzlich jetzt hier, also man müsste fast schon alle Filme halt raussuchen, um das dann wirklich aufzuarbeiten, aber es ist natürlich schwierig jetzt zu beurteilen, welcher Film jetzt wirklich was ändern will in diesem Ganzen. De facto können wir aber festhalten, dass es schon mal was anderes ist, dass es so ein Ensemble, also so ein Ensemblestück überhaupt mal wieder mit nur Frauen gibt, abgesehen jetzt von Ghostbusters. Und wie gesagt, ich finde da diese Trends relativ schwierig auch zu beurteilen. Vielleicht brauchen wir da auch noch ein bisschen mehr Abstand allgemein. Aber jetzt gerne zu deinem eigentlichen Beef, ja.
Ja, und dazu noch ergänzend, Fakt ist aber halt auch, vor 20 Jahren hätte es so einen Film nicht gegeben. So, vor 20 Jahren gab es keine Frauen-Reboots. Und deswegen finde ich persönlich, ist Ocean's 8 jetzt Zeuge und Teil einer positiven Bewegung in Hollywood.
Okay.
Finde ich einfach, kann man so festhalten. Völlig egal, wie sexistisch der Film jetzt ist.
Ja.
Aber selbst wenn er sexistisch ist, ist er immer noch sexistisch über einen Film, in dem Frauen eine Hauptrolle spielen, die nicht den weiblichen Klischees verfallen. Die sind keine Love Interests, die werden nicht in die Küche gestellt und keine Ahnung, die sind auch nicht die Jungfrau in Nöten.
Ja, so. Okay.
Und deswegen ist es für mich persönlich definitiv ein Schritt vorwärts, sozusagen. Okay. Und was für mich dann Moment, ich mache jetzt erstmal da weiter.
Ja.
Es kam dann, ich habe wirklich in meinem Kommentar einige Fragen halt auch gestellt, also nicht wirklich so vorwurfsvoll, weil ich halt auch wirklich interessiert war, was er jetzt dazu sagt, dass ich das so sehe. Und dann hat mir irgendein random Dude halt geantwortet, der dann so, ach, ich will jetzt auch nicht den irgendwie paraphrasieren, aber der dann halt gesagt hat so, ja, nee, es ist halt sexistisch, weil vorher Ocean's 11 da war und weil das von Männern war. Und wo ich erneut wieder sagen muss, nee, das zählt halt nicht, weil dann könntest du auch, finde ich persönlich, aufgrund der Argumentation hingehen und sagen, okay, lass uns mal untersuchen, was an Rey anders ist als an Luke Skywalker und dann lass uns ableiten, warum Star Wars 7 sexistisch ist oder bei sämtlichen anderen Filmen, wo jetzt mal eine Frau ist, anstatt mal Star Trek Discovery.
Was auch immer,
also gibt ja mittlerweile glücklicherweise sehr, sehr viele Beispiele. Mhm. Und dann halt auch noch irgendwie dieses Argument kam mit, ja, Separation ist keine Lösung und so. Und diesen Kommentar hat Nerdkultur dann mit so einem Herz versehen. Das sieht man ja auf YouTube. Also die Eigner des Kanals können ja immer Kommentare unter ihrem eigenen Video quasi mit so einem Herz versehen, damit jeder weiß, oh, das hat der Typ gelesen und das findet er gut. Mhm. So. Und dann, das empfand ich halt schon so ein bisschen als, er hat da jetzt gerade irgendwie nicht so Bock, mit mir drüber zu reden, womit ich ihm auch nicht unterstellen will, dass er nicht mehr weiter wusste oder dass ich ihn in eine argumentative Sackgasse getrieben habe oder so. Aber ich empfand das schon so ein bisschen als, ich habe aber alles gesagt, was ich mit dem Video sagen wollte. Und deine Fragen, die finde ich jetzt nicht so, relevant irgendwie. Und da habe ich mich schon so ein bisschen angebieft gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist schon, das ist wirklich jetzt, das ist die Pointe, das ist der große Beef mit Nerdkultur.
Und damit verabschieden wir uns von dieser Folge.
Genau, und dann ging aber halt diese ganze Diskussion noch ein bisschen hin und her und so. Und ich finde halt einfach letztlich so ein bisschen, ich mache jetzt noch ein Fazit zu der Thematik und der Geschichte und dann kannst du natürlich auch noch gerne was dazu sagen. Ich finde es halt gesamtgesellschaftlich und auch gesellschaftspolitisch und auch vor allem in dem Kontext sehr, sehr schwierig, erstens mal einen Fortschritt abzuerkennen, dann noch zu sagen, weil das Argument dann auch noch sehr oft kam, so, ja, Separation ist nicht die Lösung, es ist nicht die Lösung, nur Frauen irgendwie in einem Film zu stellen, weil das Ziel ist es ja, ein gleiches Verhältnis herzustellen, wo ich auch sage, ja, ist aber auch wieder Heuchlerei, weil es gab während zwischen Ghostbusters und Ocean's 8 tausende Filme, wo Frauen und Männer drin waren. Und es gab locker mehr Filme, das müsste man jetzt mal recherchieren, einfach nur aus Spaß, wie viele Filme zwischen Ghostbusters und Ocean's 8 rauskamen, wo nur ein männlicher Cast war, wo sich dann aber wiederum keiner beschwert und sagt so, yo, Separation, hallo? Ja. Nee. Und natürlich schwingt dann auch immer mit, dass sich die männliche, weiße, europäische Zielgruppe, die sowohl ich als auch Nerdkultur haben, dann dahinstellt und sagt so, wir wissen die Lösung für das Hollywood-Problem, wir Männer. Mhm. Und der Film Ocean's 8, der tatsächlich dafür gemacht ist, eine weibliche Community zu stärken. Und dann gehen Männer hin und sagen, ja, nee, sorry, weibliche Community, aber dieser Film ist eigentlich sehr sexistisch und eigentlich ist dieser Film, der Film steht gar nicht für die Bewegung, für die ihn hält. Haltet. Und wir Männer haben das jetzt rausgefunden und ich zeige euch das jetzt. Und das ist letztlich, auch wenn ich das jetzt letztlich nicht Nerdkultur unterstellen will, das war die Attitüde, die damit bei mir letztlich ankam, dass sich da halt jemand irgendwie so ein bisschen, finde ich, ein bisschen drüber stellt und so sagt, ja, ich zeige euch aber jetzt, warum es eben doch so ist, liebe Leute und liebe Frauen. Weil was man nicht leugnen kann, ist, dieser Film ist halt einfach für eine weibliche Community und um die zu stärken und um diese Bewegung einfach voranzutreiben, weil, wie gesagt, vor 20 Jahren gab es die Filme nicht. Und dazu will ich jetzt auch noch mal sagen, an der Stelle auch, ich habe kein Problem mit Nerdkultur. Ich mag auch, ich würde sagen, 95% des Videos, das er zu Ocean's 8 gemacht hat, nur das Fazit nicht. Und ich finde, das ist einer der, ja, wahrscheinlich relevantesten und ja, wertvollsten und lehrreichsten Filmkanäle auf YouTube ist. Und jetzt kannst du weiterfeuern.
Eieiei, das war ja jetzt eine ganz schöne Salve von deiner Seite. Was soll ich?
Ich habe auch gerade so ein Priester-Outfit an und spreche vor so Menschenmassen.
Aus dem Fenster raus, na klar.
Genau.
Ja, gut, wo soll ich da anfangen? Also letztlich, vielleicht fange ich an bei dem Kommentar. Ja, gut, dass er halt diesen Antwort-Kommentar auf deinen Kommentar mit einem Herz versieht. Ja, klar, ist halt so. Er ist sich, glaube ich, auch dessen bewusst, wie das wirkt. Was heißt, er ist sich bewusst, wie das wirkt? Vielleicht ist er ja einfach auch der Meinung, dass das, was der Kommentar sagt, schon genau das ist, was er sagen wollte.
Ja, dem gebe ich auch, also das finde ich auch völlig legitim. So, wenn der das sowieso geschrieben hat, was Nerdkultur jetzt schreiben wollte, ist okay. Aber der Kommentar, den der Typ geschrieben hat, war halt nicht gut.
Ja, okay, dann, aber nichtsdestotrotz, ich meine, ne, das ist halt dann, das ist natürlich jetzt schwierig, können wir eben nur irgendwas in den Mund legen und so. Und deswegen auch weiter weg von diesem, dem wirklich großen Beef. Ich glaube, ihr könnt euch auf der Straße jetzt nicht mehr in die Augen gucken. um davon jetzt mal wegzukommen.
So ein Shootout einfach.
Ah, ja, klar. Na klar. Auf das Thema Sexismus und Gender auch im Allgemeinen und so. Und ich bin ja, nicht der größte Fan dieser Thematiken, was eigentlich schon immer quasi die falsche Antwort ist, weil man sich natürlich auf jeden Fall damit auseinandersetzen sollte, was das angeht. Wir haben da ja selber auch mal einen Kommentar geerntet unter einem Filmosophieren-Video, soweit ich mich erinnern kann.
Stimmt,
wo es um die Gender Pay Gap, wie es so schön heißt, auf Neudeutsch ging und solche Dinge. Also wir haben uns da auch schon mal zu geäußert. Weißt du noch, welches das war, welches Filmosophieren?
Das war
Weinstein und
ja,
so.
Ja, Hollywood Weinstein
genau,
und so, ja, genau.
Ja, passt ja, ist ja auch, hat ja auch mit der, dieser Thematik im weitesten Sinne zu tun. Ich verstehe absolut deine Perspektive, dass es natürlich jetzt nochmal mehr Fingerzeig ist und nochmal belehrender quasi als Mann dann hinzugehen und zu sagen, hey, wir sind jetzt hier die weißen Männer und wir erklären jetzt den Frauen, die hier einen Frauenfilm konsumieren, überhaupt erst was abgeht. Ich finde sowieso diese Kategorisierung, die ich gerade selbst vorgenommen habe, völligen Bullshit. Und das Problem ist natürlich auch, dass das nie ein Argument sein darf. Wir als Männer erklären jetzt den Frauen und das, deshalb ist das irgendwie gefährlich beziehungsweise sexistisch und Frauen erklären uns was und deshalb ist das von der Frauenseite, sondern es muss einfach ganz neutral sein. Da ist jemand, egal ob weiblich, egal ob männlich, der hat was Intelligentes dazu zu sagen, der ist der Meinung, dass so und so, das und das sich so und so verhält, kann das rational und intelligent argumentieren und dann ist das das Argument mit der, größten Strahlkraft, das stärkere Argument und nicht, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann sagt, weil das wird immer, das ist nämlich immer schon der, da fängt es ja schon an, wenn man dann schon sagt so, ja gut, aber jetzt ist hier ein Mann, der uns Frauen jetzt in dem Fall zum Beispiel irgendwas vorschreibt oder der unsere Frauen Sachen analysiert, naja, wenn der das rational und richtig und ich sag jetzt mal wissenschaftlich betreibt oder im weitesten Sinne eben vernunftmäßig, ja, um den guten Kant auch mal ins Spiel zu bringen, wenn das jemand vernunftmäßig macht, dann ist das auf jeden Fall richtig und dann ist das völlig egal, dann kann man da demjenigen oder derjenigen, wem auch immer, nicht absprechen, dass das richtig und falsch ist und deswegen ist auch schon diese Kritik, das so zu auszudrücken, schon schwierig. Und genau das ist der Punkt, warum ich dann oft von diesen Diskussionen, ich möchte jetzt nicht sagen Abstand halte oder so, aber die sind halt sehr, sehr, sehr fusselig. Und da muss man schon sehr viel, wie soll ich sagen, Basisarbeit betreiben, um irgendwie so einen richtigen, wie soll ich sagen, Argumentationsbasis zu legen und so. Und das, was ich jetzt gerade gemacht habe auch. Und deswegen im weiteren Sinne fällt es mir dann auch immer schwer quasi, weil das ist nämlich das, was ich oft auch schon selbst gefühlt habe, wenn ich dann als Mann, der ich ja nun eben bin und was du eben noch erwähnt hast, weiß, Europäer, was du ganz wichtig vergessen hast, heterosexuell. Das ist natürlich auch extrem wichtig, heterosexuell. Deswegen haben natürlich auch heterosexuelle Männer was an dem Film Ocean's 8, weil die Frauen dort so, ich sag jetzt mal, objektiv schön sind. Was auch immer. Ist nochmal ein ganz anderes Thema, worauf wir nicht zu sprechen wollen. Aber es ist oft so, dass wenn ich dann quasi als Mann schon sage, nee, auf die Sexismus-Feminismus-Debatte habe ich keinen Bock, dann bin ich direkt schon der Chauvinismus-Arsch. Da bin ich direkt schon der Penner, der sich hier die Belange des anderen Geschlechts sind mir egal und so. Das will ich natürlich damit nicht sagen. Und ich will einfach nur damit jetzt hier auch in diesem Podcast und auch in meinem Leben allgemein darauf aufmerksam machen, dass es eine schwierige Diskussion ist, eine Diskussion, die es auf jeden Fall wert ist, geführt zu werden. Das stelle ich auch nicht in Abrede, aber wo es halt eben sehr schwierig ist, weil verschiedenste Meinungen aufeinandertreffen, weil eben schwierig ist da, und ich glaube, das ist das, worauf ich letztlich hinaus will, es schwierig ist, einen direkt überhaupt erstmal gemeinsamen Rahmen zu geben. Und normalerweise, und jetzt, ich weiß, jetzt wird es hier wieder philosophisch, und ist mir egal, ob ich da jetzt zu weit rausgehe, aber normalerweise ist der gemeinsame Rahmen, den wir alle haben, einfach hermeneutisch, die Sprache. Wir brauchen die Sprache, wenn die Sprache nicht da wäre, könnten wir uns überhaupt nicht verständigen, aber genau da setzen die meisten Leute ja schon an, denn wir sprechen letztlich von Regisseur, nicht Regisseurin. Wir sprechen von Schauspieler, nicht unbedingt immer von Schauspielerin. Wir sprechen von Lehrer, nicht immer nur von Lehrerin. Also mit dieser Tatsache, dass im Deutschen, das ja eben die Unterscheidung zwischen männlich und weiblich kennt, dass das eben da schon stattfindet. Und da fängt es ja schon an. Das ist ja schon die Schwierigkeit. Da reden sich die Leute ja schon seit Monaten, Jahren den Mund fusselig und sagen, dass allein schon Sprache eben die erste Art und Weise des Machtvollzugs ist in der Hierarchie von Mann und Frau. Und so ist es im weitesten Sinne auch. Deswegen mein Fazit wieder, der Rahmen ist einfach unglaublich schwer hier abzustecken und deswegen ist es eben sehr mühselig. Was soll ich dazu noch sagen, ne?
Ich unterlaufe jetzt mein und dein Fazit und sag auch noch ganz kurz was dazu, weil ich finde, du hast, ich will nicht sagen, dass du dir selbst widersprochen hast, aber ich will sagen, dass du gerade beide Perspektiven, ich glaube, ohne es wirklich zu merken, sehr gut irgendwie repräsentiert hast, weil ich finde halt, auf der einen Seite ist wirklich das Ding, und das ist ja auch das, was viele Leute sagen, einfach so, yo, ich bin für Gleichberechtigung. Wegen mir sollen Frauen und Männer gleichberechtigt sein. Und für mich ist das so. Aber ich ziehe jetzt mal einen ganz krassen Vergleich. Es ist auch einfach so, es war auch einfach nach dem Zweiten Weltkrieg zu sagen, yo, hier ist alles wieder okay. So, ab jetzt ist alles wieder okay. Das ist aber einfach nicht so. Es braucht halt einen Wandel. Und Wandel findet nie dadurch statt, dass jeder sagt, okay, ab jetzt ist alles normal. So, sondern der Wandel muss es geben. Und egal wie oft du sagst, für mich ist es okay, ich halte mich raus, für mich sind Männer und Frauen gleich, ist trotzdem diese grundlegende, der Backdrop dieser ganzen Argumentation ist, es ist aber eben nicht gleich. Mhm. So, es ist faktisch nicht gleich. Und vor dem Backdrop kann man halt nicht hingehen, zumindest aus meiner persönlichen Sicht, und sagen, okay, Frauen haben eben nicht so viele Rollen in Hollywood. Bleiben wir jetzt mal bei dem ganzen Filmding. Frauen sind nicht, es gibt nicht so viele Regisseurinnen und es gibt nicht so viele Schauspielerinnen. Aber für mich ist es okay. Mir ist es egal. Für mich sind alle gleich. So. Und das war auch so mein Hauptproblem mit dieser Diskussion, die dann da auch viel unter den Ocean's 8 Videos gesamt auf YouTube irgendwie vorherrschen, dass halt viele gesagt haben so, diesen Film braucht es für mich nicht. Ich will Filme mit gemischtem Cast sehen. Mm. Und da stehe ich dann halt einfach da und denke so, yo, aber es ist ein Wandel. Es ist Progressivität. Die muss voranschreiten. Du kannst auch nicht sagen, yo, ich will jetzt Klavier spielen. Und jetzt kann ich Klavier spielen. Mm. Nein, du musst erstmal lernen. Du musst Fehler machen. Du musst einsehen, wie es richtig funktioniert. Und genauso ist es auch. Ocean's 11 ist, finde ich persönlich, und ich glaube, ich hoffe, dass wir irgendwann in 10, 20, 30 Jahren an dem Punkt sind, ein absoluter Zeuge der Zeit, in der wir Ocean's 11.
Ja, 11 ist egal, du meinst 8, egal, beides.
Ocean's 8 ist ein absoluter Zeuge der gesellschaftspolitischen Zeit, in der wir uns gerade befinden, wo man hoffentlich in Jahren hingehen wird und sagt so, guck mal, damals hatte man es noch nötig, Franchises zu rebooten, um den Leuten zu zeigen, Frauen können auch Filme anführen und heute ist es normal. Ja. So, weil es ist nicht normal. So, und da kann mir noch jemand herkommen und sagen so, ja, mir ist es aber egal, für mich können auch Frauen in großen Rollen irgendwie sein. Ja, aber es ist nicht Status quo, dass es so ist. Und dagegen muss halt irgendwie gearbeitet werden. So. Und jetzt bin ich auch wirklich
durch. Ja, verstehe ich schon vollkommen, was du meinst und was du da auch gerade gesagt hast. Nur nichtsdestotrotz ist überhaupt diese Einstellung schon mal das Richtige. Also überhaupt schon zu sagen, hey, ich bin in der Situation, um zu sagen, ich bin in der Situation, in der ich sagen kann, es ist mir letztlich egal, ob meine Vorgesetzte oder eben jemand, der den Bus fährt, ob der männlich oder weiblich ist. Das ist schon mal überhaupt die richtige Einstellung. Natürlich, wovon du immer ausgehst, ist die Tatsache, dass derjenige, der diese Einstellung hat, eben in einer Welt lebt, in der es nicht so ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass überhaupt diese Einstellung an und für sich falsch ist, also oder dass diese Einstellung nicht genug ist. Die Einstellung, wenn jeder diese Einstellung hätte, dann hätten wir das ja Probleme erst gar nicht. Ja, dann würden wir, ja, dann wäre ja schon sowieso, ja eben, klar, es ist ein Gedankenexperiment, beziehungsweise irgendwie eine zukünftige Vision, was weiß ich, da wird es ja wahrscheinlich noch dauern. Oder vielleicht wird es auch nie dazu kommen. Kann ja auch sein, dass uns irgendwann die Frauen den Rang ablaufen. Man weiß es nicht. Wir wirst es wissen. Ich weiß es nicht. Kann sich ja alles irgendwie entwickeln. Auf jeden Fall ist aber trotzdem diese Einstellung zu sagen, hey, ich bin aber der Meinung, dass trotzdem, ich bin einfach für Gleichberechtigung, ich mache das so, ich ziehe das durch in meiner Wahrnehmung, in der Art und Weise, wie ich versuche, Sachen zu bewerten. Und dann ist das schon mal auf jeden Fall ein richtiger Schritt. Das ist nichts, was es zu kritisieren gilt. Und dann natürlich aber auch so weit zu, oder den Schritt zurückzugehen und zu sagen, ey, das liegt dabei hier an diesem ganzen gesellschaftlichen Konstrukt und so. Und deswegen sind halt so viele, viele, viele Faktoren, die, um auch wieder auf meine Metapher von vorhin zurückzukommen, die diesen Rahmen ausmachen. Und deswegen bin ich da vielleicht nicht der beste Ansprechpartner bei dieser Diskussion. Außer, dass ich sage, Free Willy. Ah nee, das war ein anderes Thema.
Ja. Und das jetzt mein Abschluss zu der ganzen Sache ist nämlich, weil das gerade, glaube ich, eben noch so für Verwirrung gesorgt hat, nämlich mit diesem und darüber reden weiße Männer, was mir ja gerade auch machen. Aber ich finde halt, dass das Problem an der Sache ist, dass halt das eigentliche Problem ist, wenn wir oder so darüber reden, ist für uns ist es halt am einfachsten zu sagen, ja, mir ist es eigentlich egal, weil es für uns immer egal war, weil ja, wir halt eben immer in der Position waren, dass es kein Problem für uns ist. Ja. Alle Kinohelden sehen aus wie wir. Und wir haben es halt einfach zu sagen, für mich ist das auch gar kein Problem. Für meinetwegen sollen die Frauen auch ihre Rollen haben. So.
Ja, ja, klar.
Und Frauen stehen dann da und sagen so, yo, aber es ist halt schon
so ein einfach Problem, ist es
nicht, weil ich hatte das nie. So. Ja. Und was mir jetzt gerade eingefallen ist, wir könnten natürlich jetzt unsere erste Podcast-Folge nennen Frauen und Fußball.
Aber das ist doch ein Wandel.
Ja, aber vielleicht machen wir es besser nicht, sondern irgendwie Fußball und nicht Fußball oder irgend sowas. Ich weiß es nicht genau.
Das war jetzt auch wieder sexistisch. Wir kommen.
Nee, Fußball und nicht Fußball?
Ja, klar.
Keine Ahnung.
Nicht Fußball steht doch eindeutig für das andere Geschlecht. Vielleicht ist einfach nur mein Denken schon sexistisch. Siehst du, so fängt das an. Das ist einfach so tief verwurzelt in meinen Synapsen.
Ja. Ja. Was ist aber halt tatsächlich wirklich, also nicht jetzt speziell bei dir, aber halt gesellschaftlich.
Ja, nee, das ist schon klar. Na klar, wie Sachen wahrgenommen und aufgefasst werden. Aber wie gesagt, jetzt haben wir uns ja wirklich weit hier aus dem Fenster noch gelehnt von einem kleinen, ich sag jetzt mal, einem kleinen Scharmützel auf der Plattform YouTube zu einem gesamtgesellschaftlichen Dialog, in dem vielleicht mal noch kurz eine Sache angebracht werden kann zum Nachklang. Ich weiß nicht, welches Land, Iran, glaube ich. Da dürfen jetzt seit ungefähr einem Monat Frauen zum ersten Mal alleine Auto fahren.
Ja, stimmt.
Das kann man sich auch gerne mal
auf ins Stadion bei der FIFA WM
irgendwie. Ja, kannst du dir gerne mal, kann man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, diese Tatsache. Richtig. Und dementsprechend finde ich, haben wir doch erstmal ganz gute Arbeit geleistet für unseren ersten Podcast.
Finde ich ehrlich gesagt auch. Ich wollte mich noch, das habe ich auch noch auf dem Papier stehen, bedanken bei dem treuen YouTube-Zuschauer Raffaello, der uns schon vorab einfach Vorschusslorbeeren erteilt hat auf iTunes und uns 5 Sterne dagelassen hat und geschrieben hat, dass er sich sehr freut.
Oh, Dankeschön.
Und dass er ein gutes Gefühl bei diesem Podcast hat. Er hat dann, glaube ich, mit ein paar Star Wars-Versatzstücken gearbeitet. Und kann natürlich auch euch auffordern, dass ihr uns gerne irgendwie auf Soundcloud followen dürft und auf iTunes mal die 5 Sterne irgendwie raushauen. Und falls ihr mitdiskutieren wollt zu ein paar Themen, wir haben dann, ich würde sagen, schreibt uns irgendwie auf Twitter oder haut in die Soundcloud-Kommentare irgendwas rein. Genau. Und dann können wir da gerne auch beim nächsten Mal drauf eingehen.
Klar.
Und ich würde sagen, beim nächsten Mal dann Halbjahr, also WM-Fazit, falls es dann schon soweit ist, und Halbjahres Film-Dings, haben wir schon so
Themen. Genau, da hatten wir schon.
Obwohl noch nichts passiert
ist. Ja, da hatten wir schon vor, wie du schon gesagt hast, die Filme ein bisschen zu rekapitulieren, was so abging 2018 in der ersten Jahreshälfte. Und an der Stelle möchte ich auch mich nochmal bedanken für alle, die zugehört haben. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, uns hier beim Labern letztlich ja auch zuzuhören. Wir haben das natürlich alles hier genauso vorbereitet. Also ich habe alles abgelesen vom Skript. Das kann man an der Stelle auch mal erwähnen. Das war viel Arbeit. Ja. Sehnenscheidenentzündung ist am Start. Aber ansonsten hoffe ich trotzdem, dass es euch Spaß gemacht hat.
Ja, ich könnte direkt weitermachen, Ben. Ich könnte direkt Folge 2 aufzeichnen. So viel Spaß hat es mir gemacht.
Das wäre natürlich eine schöne Sache, aber da müssten wir lügen und wüssten wir jetzt, wie viel, ich weiß nicht, wie viele, es sind jetzt noch 16 Teams. Das heißt, wir müssten
müssen wir 16
Podcasts aufnehmen mit der Wahrscheinlichkeit, welches Team dann nachher gewonnen hat. Naja.
Ja, für mich ist Schweden auf jeden Fall verdienter Weltmeister geworden, muss man einfach
sagen. Ich setze ja ganz stark auf die andere skandinavische Mannschaft. Dänemark macht's.
Okay, gut. Dann haben wir das auch noch. Gut, wir verabschieden uns. Schaut auf Twitter und alles vorbei. Das war's, oder?
Jo.